Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich bin das erste Mal hier in Kirchheim. Ich möchte mich ganz kurz bei euch vorstellen. Mein Name ist Jennifer D'Ambrosio. Der Name verrät vielleicht, welche Wurzeln ich habe. Italienische Wurzeln. Meine Eltern sind Italiener, kommen aus Süditalien, aber ich wurde hier geboren in Deutschland und fühle Deutsch und Italienisch. Ich komme aus der Gemeinde Waiblingen. Ich weiß nicht, ob ihr Waiblingen kennt als Gemeinde. Die gibt es schon länger, schon 50 Jahre bestehen wir. Und ich bin fast 30 Jahre jung und von Beruf Arzthelferin, war die letzten 8 Monate in Malaysia als Missionarin unterwegs und arbeite seit Februar für das Gesundheitsamt und bin für die Flüchtlinge verantwortlich, die nach Stuttgart gekommen sind. Wir haben ungefähr 10.000 Flüchtlinge und es gibt ein neues Amt, das nennt sich Infektionsschutz. Und wir sind dafür verantwortlich, die Flüchtlinge in ganz Stuttgart zu impfen bis Ende des Jahres, damit wir Epidemien, die sie herschleppen, auch vermeiden. Es ist ein ganz schöner Job, es ist eine ganz schöne Tätigkeit. Gott war so gnädig und hat diese Menschen zu uns geführt, nach Europa. Es sind wunderbare Menschen, wir haben oft viele Vorurteile, aber sie sind ganz besondere Menschen, die viel erlebt haben, die sehr traumatisiert sind. Und wir Christen, wir können sehr viel tun für diese Menschen. Das war so ein bisschen kurz über mich, über meine Person. Das Thema heute, das ich vorbereitet habe, trägt einen ganz interessanten Titel. Und zwar entspringt dieser Vers von der Bibel. Der Titel heißt, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Sprüche 23, Vers 26. Ich weiß nicht, wer von euch das Theaterstück Das kalte Herz kennt. Das kalte Herz ist vielleicht ein Begriff für den einen oder anderen. Ich fand es ganz interessant, dieses Gedicht oder beziehungsweise dieses Theaterstück wurde 1828 von dem Märchenerzähler Wilhelm Hauff geschrieben. Ich möchte heute nicht über ein Märchen predigen, auch weil ich an die Realität glauben möchte und nicht an Märchengeschichten. Aber dieses Märchen hat mich zum Nachdenken gebracht. Es geht hier in diesem Märchen um einen Peter, der einen Beruf hat, der Peter Munk, und zwar ist er ein Köhler gewesen. Ich weiß nicht, das ist ein ausgestorbener Beruf, der Beruf des Köhlers. Er hat Kohle hergestellt, das gibt es heute nicht mehr so. Und dieser Peter Munk, der hat mit seiner Familie gelebt und war, wie soll ich sagen, er hat seiner Familie geholfen, dieses Unternehmen, also Kohle herzustellen, hat er sehr unterstützt. Aber der Peter, der hat mehr von seinem Leben haben wollen. Er hat nach Reichtum, Ruhm gestrebt und Anerkennung. Das sind so Begriffe, die heute in unserer Gesellschaft oft vorkommen, oder? Nach Ruhm zu streben, nach Anerkennung zu streben, erfolgreich zu sein. Und das sind genau diese Dinge, die der Peter Munk auch haben wollte. Der Peter wollte erfolgreich sein. Und er hatte von seiner Mutter gehört, dass es im Wald, dass es einen Holländer Michel gibt, vielleicht ist der Holländer Michel auch ein Begriff, dass dieses Glasmännlein, der Holländer Michel, einem 3 Wünsche erfüllt. Vorausgesetzt, man ist zu einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Monat, in einem bestimmten Jahr geboren. Und diese Voraussetzung hat Michael, also der Peter, 1:1 erfüllen können. Da hat er sich überlegt, soll ich jetzt in den Wald hineingehen? Soll ich nach diesem Glasmännlein suchen? Soll ich wirklich daran glauben, dass es so etwas gibt? Und der junge Mann, der natürlich ganz, ganz interessiert war daran, möglichst schnell Anerkennung und Reichtum und Ehre zu bekommen, der hat das natürlich gewagt. Der ging in diesen Tannenwald hinein und er sagte 3 magische Sätze. Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist du schon viel 100 Jahre alt, dir gehört ein Land, wo Tannen stehen. Kaum hatte er das gesagt, kam der Michel auch schon heraus aus dem Wald und hat ihn gefragt, was wünschst du dir von mir? Und der Peter, der zählt natürlich seine Wünsche auf und dann sagt dieses Glasmännlein zu ihm, sei mal ganz sachte mit deinen Wünschen, zwei erfülle ich dir, einen sparst du dir, denn man weiß nie. Vielleicht möchtest du alles wieder rückgängig machen. Und der Peter, der fing dann natürlich an und der hat dann aufgezählt, was er sich wünscht. Er möchte erfolgreich sein, er möchte natürlich erfolgreich und anerkannt sein. Und was er auch noch möchte, war ein guter Tänzer zu sein. Warum Tänzer? Weil er oft im Wirtshaus war und der ganz neidisch drauf war auf dem Wirtsherrn, der ganz schlaksig tanzte und sehr begabt war. Und kaum hatte er seine Wünsche ausgesprochen, hat das Glasmännlein ihm diese Wünsche auch erfüllt. Er hat ihm Reichtum geschenkt, er hat ihm die Anerkennung geschenkt und er konnte tanzen. Aber er kam an einen Punkt, wo er gesehen hat, dass er sehr verschwenderisch umgegangen ist, dass er mit dem, was er im Grunde genommen auch bekommen hat, nicht richtig umgehen konnte. Und so hat er sich sehr verschuldet gehabt. Mit der Anerkennung hat es auch nicht so geklappt, weil er dann auch nicht zuverlässig war. Und in all seiner Not, weil er so verschuldet war, hat er keinen Ausweg mehr gewusst, als nochmal den Glasmännlein zu bitten, ihn nochmal einen Wunsch zu erfüllen. Dieses Glasmännlein, das sagt zu ihm, ich erfülle dir deinen letzten Wunsch, vorausgesetzt, du schenkst mir dein Herz und du kriegst im Gegenzug dazu ein kaltes, steinerne Herz, beziehungsweise ein Stein, ein kaltes Stein, ein kalter Stein. Und dieses Glasmännlein sagte, überleg dir es aber gut, ob du es auch wirklich tun möchtest, denn dann gibt es kein Zurück mehr. Und der Peter hat nicht darüber nachgedacht, so wie die meisten Menschen in unserer Gesellschaft heute, die Ruhm und Anerkennung haben wollen, die erfolgreich sein wollen. Wir sehen das so schön in der Musikindustrie, in der Filmindustrie. Man verkauft seine Seele und dann gibt es tatsächlich kein Zurück mehr, denn die Menschen müssen heute dann mit ihrem Leben bezahlen. Und keiner kommt da lebend raus. Ich weiß nicht, inwiefern ihr da mit Medien und Musik euch da befasst. Es ist eine andere Predigt, aber wäre auch mal interessant zu wissen, was die Hintergründe der Musikindustrie und der Filmindustrie sind. Aber um das kurz zu fassen und zusammenzufassen, der Peter hat nicht einen Augenblick drüber nachgedacht, er hat seine Seele verkauft, damit er genau das bekommt, den Ruhm und die Anerkennung. Und so hat er sein Herz verschenkt, das Kostbarste, was wir eigentlich haben. Und als er dieses Herz abgegeben hat, ging es nur noch bergab. Er wurde erfolgreich, er hat die Anerkennung bekommen. Er lernte eine hübsche junge Frau kennen, die gütig war. Und der Peter wurde so anders, dass er kein Mitleid mehr empfand. Er empfand keine Liebe mehr, denn sein Herz war nicht mehr da. Er hatte kein Mitleid mit seiner Mutter, die sehr arm war und alt war. Und er hatte kein Mitleid mehr mit Menschen, die in Not gerieten. Und die Geschichte trug sich so zu, dass als seine Frau, vom Peter die Frau, sah, dass ein Bettler am Straßenrand Hilfe gebraucht hat, sie ihm dann auch half, hat es sich so zugetragen, dass der Peter seine Frau in der Wut erschlug, seine eigene Frau umgebracht. Und spätestens an diesem Punkt musste er kommen, um zu erkennen, welchen Fehler er getan hat, konnte nicht mehr zurück. Er hat dann alles verloren gehabt in seinem Leben, nicht nur seine Frau, nicht nur seine Arbeit, sein Erfolg, seinen Ruhm, er hatte alles verloren. Und dann konnte er nicht anders, als zu diesem Glasmännlein zurückzukehren und ihm zu sagen, ich gebe dir alles, ich gebe dir sogar mein Leben, aber gib mir mein Herz wieder zurück. Und dieses Glasmännlein sagt, es tut mir leid, ich kann es nicht mehr tun, das ist jetzt dein Schicksal, du musst so damit leben. Es sei denn, du hast wirkliche Reue. Und er empfand wirklich Reue. Und er hatte noch einen Wunsch in Reserve. Und das Glasmännlein hat ihm sein Herz gegeben und die Legende sagt und erzählt, dass dann seine Frau auch wieder zum Leben wieder auferweckt worden ist, aufgrund dessen, weil dieser Peter Reue gezeigt hat. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Wir wollen realistische Dinge glauben und nicht Anekdoten oder Legenden. Aber diese Geschichte hat mich inspiriert, diese Predigt zu schreiben. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deine Augen meine Wege wohlgefallen. Das Herz, wenn wir es so in der Anatomie betrachten, wisst ihr, wie oft das Herz eigentlich in einer Minute schlägt? Habt ihr euch mal Gedanken gemacht? Dieses Organ, dieses Hohlorgan, was immer in unserer Brust pocht, das ist so selbstverständlich, oder? Ich glaube, wir denken gar nicht drüber nach. Aber das Herz schlägt rund 3 Milliarden Mal im Laufe eines Menschenlebens. Das ist unvorstellbar. Und es pumpt dabei etwa 250 Millionen Liter Blut durch den Körper. Das ist eine unglaubliche Leistung, mit dem kein anderer Motor in dieser Welt es aufnehmen kann. Und umso schlimmer ist es für den menschlichen Körper, wenn das Herz, unser wichtigster Muskel, krank wird oder an Leistungsfähigkeit abnimmt. Ich glaube, jemand, der herzkrank ist, der kann da mitreden. Ist nicht so einfach. Seit Jahren sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen eines der Numero 1 Krankheiten in unserer Gesellschaft. Und in Deutschland wurde eine Statistik erarbeitet aus dem Jahre 2010, die besagt, dass 41% der Bürger an Herzversagen gestorben sind. Bei einem Erwachsenen schlägt das Herz 70 Mal pro Minute und 100.000 Mal am Tag. Und dabei befördert es 5 Liter Blut durch den Körper, wodurch alle Organe mit Sauerstoff versorgt werden. Ist uns das bewusst, was Gott da eigentlich geschaffen hat in uns? Aber was hat das Herz oder dieses Thema heute geistlich gesprochen mit unserem Thema heute zu tun, mit der Predigt? Das Wort Herz kommt in der Bibel circa 1000 Mal vor. Das Herz wird in der Schrift oft als Sitz der Zuneigung und Leidenschaft in Verbindung gebracht, aber auch in Verbindung mit Weisheit und Verstand. Der Herr gab zum Beispiel dem Salomo ein weises und einsichtsvolles Herz. Er ist das Zentrum des Wesens des Menschen. Das macht uns Menschen aus, das Herz. Keiner hat das gleiche Herz, das du und ich in uns tragen. Keiner ist so wie du und ich. Wir sind einzigartig. Das Herz gilt aber auch im Volksmund als Sitz der Seele und der Liebe. Wir bringen oft diesen Begriff Herz mit was in Verbindung? Mit Herzschmerz, mit Liebe, mit Verliebtsein. Der Dichter und Theologe Durandus schrieb im Jahr 1296, er bezeichnete das Herz als mystischen Altar. Und Hildegard von Bingen, das ist ein Begriff, als Domus Animae, lateinisch, was so viel bedeutet wie Haus der Seele. Das Herz ist ein ganz wichtiges Organ, aber geistlich gesprochen ist das Herz der Sitz der Gedanken, der Gefühle und das macht dich und mich aus. Wenn wir uns den Vers anschauen, und bitte schlagt mit mir auf, Sprüche 23 und dort Vers 26, Sprüche Kapitel 23 und dort Vers 26, da heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Ich möchte mich auf diesen Satz konzentrieren und fokussieren. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Was bedeutet dieses Wort gib mir? Wenn Gott sagt hier gib mir und wenn wir das ein bisschen im Duden oder dieses Wort analysieren, gib mir, dieser Befehl, ja, gib mir, bedeutet nichts anderes als übergib mir, liefere das mir aus. Das hört sich schon anders an, oder? Wenn ich sage, gib mir oder übergib mir oder überliefere mir oder liefere mir dein Herz aus, klingt das nicht anders? Gib mir ist so ein bisschen nicht so konkret, aber übergib mir wird schon konkreter. Das bedeutet, gib mir alles. Und Jesus sagt genau das. Gott sagt genau das. Gib mir, übergib mir dein Herz. Liefere mir dein Herz aus. Und das ohne Bedingung, ohne Kompromisse. In Sprüche 4, 23, also in Sprüche Kapitel 4, dort Vers 23 heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Aus dem Herzen geht das Leben aus und das ist das Ergebnis, dass wir Frucht in unserem Leben bringen. Was also ins Herz hineingeht, bestimmt die Frucht, die aus uns dann herausgeht. Ihr lieben Geschwister und ihr lieben Freunde, es ist heute umso wichtiger, dass wir unserem Heiland unser Herz übergeben. Wir leben in einer Zeit der Verwirrung und wir leben in einer Zeit, wo die moralischen Prinzipien heute total außer Acht gelassen werden. Wir leben in einer Zeit der Unsicherheit und in einer Zeit der Angst. Die Menschen haben heute Angst zu leben, sie haben Angst an eine Zukunft zu denken. Ich bin nun ein sehr junger Mensch noch im Vergleich zu einigen Geschwistern, die vielleicht schon viel älter sind wie ich. Aber könnt ihr euch zurückversetzen an eure Jahre, wo ihr noch junge Menschen wart? Hattet ihr keine Träume und Ziele? Wolltet ihr nicht irgendetwas erreichen oder aufbauen in eurem Leben? Bestimmt nach dem Krieg waren das so die Zeiten, wo man wieder ein bisschen mehr Hoffnung hatte, wo man ein bisschen mehr nach der Zukunft schauen wollte. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin nur noch ein junger Mensch. Ich habe in der heutigen Zeit, in der ich mich befinde, ich habe keine Zukunft, die mich auf dieser Welt erwartet. Das hört sich traurig an, oder? Aber es muss nicht traurig sein, denn Gott hat uns eine Zukunft versprochen. Jesus sagt, ich weiß, welche Zukunft ich über euch habe. Ich habe Gedanken des Friedens über euch und eine Zukunft. Das Herz ist das Innere unserer Seele, das wollen wir zusammen festhalten. Er ist der Baum und von diesem Baum hängt alles ab, welche Frucht wir in unserem Leben bringen. Wenn das, was in unserem Herzen ist, gut ist, dann wird die Frucht auch gut sein. Und das, was wir hervorbringen, wird gut sein. Aber auch umgekehrt, das, was in unserem Herzen ist, wenn es schlecht ist, dann wird die Frucht schlecht sein. Und damit das Herz gute Früchte hervorbringen kann, muss das Wort Gottes in unseren Herzen wohnen, ihr lieben Geschwister. Gottes Worte sind, wenn wir sie in unserem Herzen bewahren, Leben. Und das lesen wir in den Sprüchen. Warum ist es wichtig, ihr Lieben, dass unser Herz, der Sitz unserer Gedanken, warum ist es wichtig, dass wir unser Herz pflegen, achten. Wisst ihr, wir haben eine Verantwortung auch vor Gott. So wie wir als Menschen geschaffen sind, haben wir Verantwortung. Vor unserem Schöpfer, aber auch vor den Menschen, die um uns herum leben. Wir leben in einer Zeit, wie wir schon vorhin gesagt haben, wo es kein Beispiel mehr gibt, beziehungsweise keine Menschen mehr, die die gesunden Prinzipien voranbringen in dieser Welt. Aber genau das braucht diese dunkle Welt heute, wo moralische Prinzipien durcheinandergebracht werden. Was früher richtig war, ist heute verkehrt. Und was früher verkehrt war, wird heute normalisiert. Wir schweifen ab von dem, was Gott gesagt hat. Und die Menschen sind heute verwirrt. Sie leben heute ihre Sexualität anders aus und sind unglücklich, weil sie wissen, dass es falsch ist, was sie leben. Familien brechen auseinander, weil es keine Prinzipien mehr gibt. Ehen scheitern aufgrund von Ehebruch und aufgrund dessen, dass man Liebe nicht mehr auf dem Prinzip der Freiheit und auf dem Prinzip Gottes gegründet hat. Da wir nun die Frucht, die wir hervorbringen, von dem Schatz, den wir in unserem Herzen haben, abhängt. Nach Matthäus 7 und dort die Verse 16 bis 18. Und da gute Frucht von denen hervorgebracht wird, die das Wort Gottes in ihrem Herzen haben, nach Lukas 8, Vers 15, können wir schlussfolgern, dass wenn die Heilige Schrift uns sagt, dass wir unser Herz mehr als alles andere bewahren sollen, dies nicht bedeutet, dass wir den bösen Schatz, der darin wohnen mag, bewahren sollen. Versteht ihr, was ich meine? Dieser sollte vielmehr weggenommen sein. Wenn wir wissen, es gibt irgendwas in unserem Herzen, das böse ist, dann sollten wir es ausmerzen. Denn die Liebe zu Gott ist keine Emotion, kein Gefühl, sondern es beruht auf einem Prinzip. Und wenn wir wissen, dass in unserem Herzen es etwas gibt, was uns von Gott trennt, egal, auch wenn es gegen unsere Natur ist, dann sollten wir es entfernen. Ich weiß, es ist nicht einfach, denn wir Menschen, wir leben ja viel nach Gefühl heute. Und Gefühle sind nicht unbedingt negativ. Aber wir sollten unser Leben, unser Glaubensleben, aber auch unser Eheleben, unser Familienleben, unsere Freundschaften nicht nur auf dieser Gefühlsebene ausleben. Denn wir wissen, wir Menschen, wir sind wie die Achterbahn, oder? Heute geht's uns gut, morgen geht's uns schlecht. Das Leben eines Christen ist auch nicht einfach. Wir haben eine Achterbahnfahrt. Es gibt viele Momente in unserem Leben, wo wir traurig sind, wo wir enttäuscht werden, wo wir verlassen sind. Dinge geschehen in unserer Familie, die wir nicht immer verstehen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Glauben festmachen auf dem Prinzip Gottes, dass wir Gott vertrauen. Und dann, aber auch dann kann uns niemand aus der Hand Gottes reißen. Und es ist wichtig in unserer heutigen Zeit, wo wir so überflutet werden von Reizen, von Informationen, dass wir beständig sind im Wort Gottes, dass wir das ausmerzen, was uns von Gott trennt. Das Herz ist der Teil, auf den Gott schaut und von welchem er möchte, dass wir es ihm geben. Er möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben, von ganzem Herzen dienen, von ganzem Herzen suchen, von ganzem Herzen wir uns zu ihm umkehren und von unserem Weg abweichen, wenn er verkehrt ist, ihm von ganzem Herzen vertrauen. Es gibt einen Vers in der Bibel, den möchte ich mit euch lesen, der ist sehr, sehr wichtig, denn da hängt unsere Erlösung ab, deine und meine. Matthäus 5, Vers 8. Wir kennen alle die Bergpredigt, aber oft lesen wir die Dinge und wir lesen nicht die kleinen Dinge, die unscheinbaren Dinge. In Matthäus 5, Vers 8 heißt es: Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn wir unser Herz nicht reinigen, wenn das Herz nicht rein ist, ihr Lieben, was passiert dann, wenn wir den Satz umdrehen? Dann werden wir Gott nicht schauen. Wir werden Gott nicht erleben. Versteht ihr? Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Darum ist es wichtig, dass unser Herz bei Gott ist, damit wir diese Hoffnung, Jesus wiederzusehen, dass wir das auch erleben, ihr lieben Geschwister. In Hebräer 10, Vers 22 heißt es: So lasst uns hinzutreten. Eine andere Übersetzung für lasst uns zu Gott kommen, zum Thron Gottes. In Offenbarung 3, Vers 18 rät uns Gott, das Gold zu kaufen, damit unsere Seele, unser Herz gereinigt wird. Die Funktion des Goldes in der Bibel, die Bedeutung des Goldes in der Bibel ist ganz interessant. Gold ist was? Ein Edelmetall. Wir finden Gold das erste Mal, diesen Edelmetall finden wir das erste Mal in 1. Mose 2 und dort die Verse 11 und 12. Vielleicht können wir es miteinander lesen. 1. Mose und dort Kapitel 11. 1. Mose 11 und dort die Verse 11, Entschuldigung, 1. Mose 2 und dort die Verse 11 bis 12. In 1. Mose 2 und dort Vers 11 bis 12 heißt es, der erste heißt Pison, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt. Bin ich verrutscht? 1. Mose 2, 11 und 12, genau. Entschuldigung, ich bin verrutscht. Der erste heißt Pison, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Da kommt dieses Edelmetall als erstes vor, im Alten Testament, am Anfang, bei der Schöpfung. Und dann finden wir es in 2. Mose 25, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Kostbare Dinge werden mit Gold verglichen, um ihren Wert anzuzeigen. Und Gott hat damals in der Bundeslade im Allerheiligtum, im Allerheiligsten, wurde auch mit Gold gearbeitet. Im Allerheiligsten. Und was geschieht im Allerheiligsten? Was geschieht im Allerheiligsten? Das ist jetzt eine echte Frage. Genau, das Opfer wird gebracht. Und es ist interessant, dass das Heiligtum, dieses Allerheiligste, mit Gold gewoben worden ist. Warum? Weil Gold definiert was? Das Kostbare. Unsere Herzen sollen geläutert werden mit dem Gold Gottes. Da es das kostbarste Metall ist, wird es symbolisch gebraucht, um anzudeuten, was Gott gehört und was Gott göttliche Gerechtigkeit bedeutet. Wisst ihr, ihr lieben Geschwister, unser Herz gehört Gott und nicht uns, so wie all die anderen Dinge, die Gott uns geschenkt hat. Und es ist so wichtig, dass wir unser Herz Gott übergeben. Es gibt mehrere Faktoren, warum es so wichtig ist. Zum einen nach Matthäus, weil wir Gott schauen wollen. Und zum anderen, weil das, was wir hier auf dieser Welt leben und erleben, ist vergänglich, ihr Lieben. All das Gold, all den Reichtum, den wir hier in dieser Welt haben, den haben wir alle nur auf Zeit. Manche Menschen investieren ja heute und setzen auf Gold, weil sie sehen, dass das Geld an Wert abnimmt. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit der Wirtschaft befasst, aber wir leben in einer Zeit, wo die Wirtschaft schon lange gestorben ist, nur es kein Mensch so offen anspricht, um keine Panik auszulösen. Viele investieren heute nicht mehr in Geld, in Wertpapieren, sondern in Gold, weil sie sagen, das ist die sicherste Investitionsquelle im Moment. Scheinbar. Warum sage ich scheinbar? Weil ich glaube und ich bin der Überzeugung, dass unser Herr Jesus schon bald wiederkommen wird. Und all das, was wir heute investieren in weltlichen Dingen, versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht fanatisch sein, ist vergänglich. In unserer heutigen Zeit ist es umso wichtiger, den Willen Gottes für unser Leben zu verstehen. Es ist wichtig, rein und heilig zu sein. Gott hat verheißen, uns zu führen. Ich möchte mit euch meinen Tauftext lesen, den ich vor 12 Jahren auf dem Weg mitbekommen habe. Und glaubt mir's, ihr lieben Geschwister, ich habe diesen Vers nie richtig verstanden. Ich trage ihn mit mir seit fast 12 Jahren. Und seit 12 Jahren habe ich nicht verstanden, was Jesus mir oder Gott durch diesen Vers sagen möchte. Und ich habe auch heute nicht die volle Erkenntnis. Aber ich habe ein bisschen mehr erkannt, was Gott mir sagen möchte. Bitte schlagt mit mir auf Sprüche 3 und dort die Verse 5 bis 6. Das ist ein bekannter Text, den kennen wir alle. Aber es ist interessant, wenn wir diesen Text auseinandernehmen, was Gott uns sagen möchte. Für dich und mich, egal wie alt du bist und egal, was du in deinem Leben schon erlebt hast. Manch einer mag sagen, ja gut, ich habe in meinem Leben schon alles erlebt, ich habe Familie gegründet. Ich bin schon älter, auf was muss ich denn hoffen? Nur darauf, Gott noch zu sehen. Aber ich muss dich, liebe Schwester und liebe Bruder, korrigieren, wenn ich es darf. Gott hat auch noch Pläne mit dir heute, egal wie alt du bist oder wie jung du bist. Du kannst heute auch ein Werkzeug sein in Gottes Hand. Sprüche 3 und dort Vers 5 bis 6 heißt es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Wege ebnen. Und jetzt möchte ich mit euch diesen Vers anschauen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Wir hatten das Herz. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Was bedeutet das? Müssen wir Gott blind vertrauen? Dürfen wir nicht mitdenken? Nein, ihr Lieben, Gott hat uns einen freien Willen geschenkt. Gott hat uns nicht zu Marionetten geschaffen. Er hat uns einen Verstand geschenkt, den wir einsetzen sollen. Aber was bedeutet es? Das bedeutet, dass ich meinen Willen Gott unterstelle. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Wege ebnen. Und wenn wir uns die griechische Übersetzung anschauen, bedeutet es mit ebnen gerade machen. Wann mache ich etwas gerade? Bitte? Genau. Ich mache etwas gerade, wenn es verbogen ist. Ja, dann muss ich etwas wieder gerade machen, gerade biegen. Und egal in deinem Leben, welche Entscheidungen du getroffen hast und wie viel schief gelaufen ist, wir haben alle Fehler gemacht in unserem Leben. Wir machen heute noch Fehler. Gott kann, wenn wir ihm von ganzem Herzen vertrauen, unsere Wege wieder gerade machen, uns wieder auf den richtigen Weg bringen. Aber vorausgesetzt, wir erfüllen folgende Schritte. Vertraue auf dem Herrn, Nummer 1. Tue Gutes, Nummer 2. Übe Treue. Habe deine Lust bzw. dein Verlangen nach dem Herrn. Befiehl dem Herrn deinen Weg an. Nochmal vertraue und halte still dem Herrn und warte auf ihn. Woher habe ich dieses Prinzip? Bitte schlagt mit mir Sprüche 37 auf. Entschuldigung, Psalm 37. Psalm 37, Abvers 3. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes, wohne im Land und übe Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Vers 7, halte still dem Herrn und warte auf ihn. Ihr Lieben, oft ist es, weil wir so ungeduldig sind in unserem Leben. Oft ist es, weil sich die Dinge nie so erfüllen, wie wir sie beten. Genau diese Dinge so fatal in unserem Leben sein können, dass unser Leben verbogen und kreuz und quer in unserem Leben verläuft. Weil wir Gott nicht vertrauen. Und ihr Lieben, ich bin noch sehr jung im Glauben, aber eins habe ich in meinem Leben erkannt. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, wenn wir ihm nicht vertrauen. Denn in der Verheißung, die wir von Gott bekommen haben, ist alles erfüllt. Wir müssen es nur ans Herz nehmen und daran glauben. Es gibt ein Zitat von Ellen White, ich lese sie sehr gerne, den Geist der Weissagung. Es ist auf Englisch, ich versuche es mit meinen Kenntnissen zu übersetzen. Da heißt es, as you ask the Lord to help you, honor your Savior by believing that you do receive his blessing. All power, all wisdom are at our command. We have only to ask. Auf Deutsch, wenn du Gott um Hilfe bittest, dann ehre Gott deinen Heiland, indem du ihm vertraust und seine Verheißungen an ihnen glaubst und sie in Anspruch nimmst. Und all die Segnungen, all die Weisheit, die wir erbeten haben, wird Gott in unserem Leben erfüllen. Versteht ihr, ihr Lieben, wenn wir Gott um etwas bitten, dann müssen wir daran glauben, dass Gott seine Verheißungen in unserem Leben erfüllen wird. Ansonsten ist das kein Glaube. Denn die Liebe treibt die Furcht aus. Und wenn wir Gott lieben, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Egal, was in unserem Leben passiert und egal, wie lange wir um ein Gebetsanliegen beten, denn Gott ist viel weiser als wir. Wir Menschen, wir sind kurzsichtig. Gott sieht die Zukunft voraus und oft beten wir um Dinge, die nicht gut wären für uns. Deshalb lasst uns unser Vertrauen nicht hinwegwerfen, wie es in der Bibel heißt, sondern lasst uns daran glauben, dass Gott das Beste für uns möchte. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ausschaut. Ich weiß nicht, welche Schicksalsschläge du in deinem Leben erlebt hast oder in welchen schwierigen Situationen du im Moment stehst. Ich weiß nicht, wie es in deiner Ehe ausschaut. Ich weiß nicht, wie es in deinen Beziehungen ausschaut. Ich weiß auch nicht, du als junger Mensch, für was du heute betest und welche Ängste du heute hast. Wir leben in einer ungewissen Zukunft und in einer ungewissen Welt, menschlich gesprochen. Aber wir sind Christen, wir haben eine Hoffnung. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, denn er wird für dich sorgen. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen, ihr lieben Geschwister. Es gibt keine Sorge, die Gott nicht kennt. Und ich weiß, es ist nicht so einfach, denn wir sind Menschen, wir stoßen an Grenzen. Und das mit dem Vertrauen ist eine Sache, die wir mit Gott erleben müssen. Ich war 8 Monate in Malaysia und ich weiß nicht, wie Gott es geführt hat, ihr lieben Geschwister, weil ich selbst nicht erklären kann. Ich hatte Gott gebeten drum, dass er mich führt in meinem Leben. Ich wollte für Gott arbeiten. Ich wollte Gott ein Jahr meines Lebens schenken. Und wisst ihr, als ich gebetet habe, dann vergessen wir oft, dass es die Gegenseite gibt, die auch Gebete hört. Und er schickt dann immer Dinge in unserem Leben, die uns durcheinander bringen, so dass wir den Willen Gottes nicht verstehen. Das kann vorkommen, wenn wir für einen Partner bitten. Ich spreche jetzt die Menschen oder die Jugendlichen an, die noch Singles sind. Es kann aber auch passieren, wenn wir für eine Arbeit bitten. Es kann aber auch passieren, wenn wir für Gott arbeiten wollen oder im Gemeindeleben, dass Satan uns durcheinander und Konflikte schickt. Und als ich darum gebetet habe, ganz stark, was der Wille des Herrn ist, soll ich nach Malaysia, soll ich in Deutschland bleiben, weil ich ein gutes Angebot hatte, auch als Missionarin in München zu arbeiten. Und dann kam nochmal ein Angebot, ich könnte im Ecuador dort auf einer Schule studieren, 3 Jahre Public Health auf einer adventistischen Schule. So, jetzt steht ihr da und sagt, Herr, ich habe dich aber darum gebeten, dass du mir einen Weg zeigst und nicht 3 Möglichkeiten. Also war ich durcheinander. Ich habe gesagt, Herr, wie soll ich erkennen, was dein Wille für mein Leben ist? Dann habe ich Sprüche 3, 5 bis 6 gelesen, was wir vorhin angeschaut haben. Und trotzdem hatte ich noch keine Klarheit. Dann habe ich gebetet. Und je mehr ich gebetet habe, desto mehr war ich durcheinander. Was macht man dann? Hört man dann auf zu beten, weil man sagt, es bringt eh nichts? Hört man auf, Gott zu vertrauen, weil man sagt, es bringt eh nichts? Liebe Gemeinde, an Gott zu glauben bedeutet nicht, dass wir heute alles bekommen, so wie wir es uns vorstellen, sondern es bedeutet, beständig im Glauben und im Gebet zu sein. Das ist das Vertrauen, das Jesus sucht in den Menschen. Und in der Zeit, in der wir warten auf Gottes Antwort, ist eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit, wo wir lernen, Gott bedingungslos zu vertrauen. Gott war so gnädig und so wunderbar, dass er mir seinen Willen gezeigt hat, dass es Malaysia war. Und ich bin dann in den Flieger gesessen und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Aber ich wusste, Gott ist mit mir. Und ihr Lieben, diese Zuversicht brauchen wir heute. Unabhängig davon, was in deinem Leben heute passiert. Denn heute sind wir da und morgen wissen wir es ja gar nicht. Und für die älteren Geschwister ist es, glaube ich, noch ernster manchmal, dieser Gedanke zu sagen, wer weiß, ob ich morgen da bin. Aber ich möchte dich trösten, dass egal wie alt du bist und egal wie jung du bist, der liebe Heiland wird alle seine Verheißungen erfüllen an uns. Manchmal nicht so, wie wir es erwartet haben. Aber er wird es tun, zu seiner Zeit. Ich habe in meinem Leben auch einiges erlebt. Und ich spreche heute nicht zu euch, weil ich das einfach nur so für mich herausgearbeitet habe, sondern weil ich es in meinem Leben erfahren habe. Und für all die Menschen, die heute für etwas beten, ich kann dich nur ermutigen, versuch's doch mal so. Lieber Gott, du weißt, ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Nicht meine Erwartungen, sondern deine Erwartungen. Nicht meine Wünsche, sondern deine Wünsche. Das hört sich schon anders an, oder? Gottes Plan für unser Leben ist immer der bessere. Und das musste Hiob auch anerkennen. Ich habe ein Prinzip herausstudiert und ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Hiob. Ich möchte mir das noch genauer angucken. Das wäre vielleicht nochmal Stoff für eine neue Predigt. Aber wenn ihr mit mir aufschlagt in Hiob 42, bitte schlagt es mit mir auf. Das ist sehr interessant, was Hiob hier erkannt hat. In Hiob Kapitel 42, Hiob Kapitel 42, entschuldigt bitte, ich bin noch auf der Suche. In Hiob 42, da heißt es in Vers 1 bis 6, und bitte lest, versucht zwischen den Zeilen zu lesen. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche. Ihr lieben Geschwister, der Hiob war ein gesegneter Mann. Der Hiob kannte Gott, aber vom Hörensagen. Macht das einen Unterschied zwischen ich kenne dich persönlich? Mich kennt heute hier keiner, vielleicht vom Hörensagen. Aber kennt ihr mich dann? Ich muss mich euch erst vorstellen, damit ihr wisst, wer ich bin. Ich muss erst mal eine Beziehung zu euch haben, damit ihr wisst, wer ich bin. Vom Hörensagen kennen wir keinen Menschen. Stimmt's oder habe ich recht? Und der Hiob, der war ein gesegneter Mann. Der Glaube, den der Hiob gehabt hat, den hat vielleicht die wenigsten, außer Henoch und Mose und die anderen. Aber der Hiob sagte, er musste erkennen, ich kannte dich vom Hörensagen, aber jetzt weiß ich, wer du wirklich bist. Warum? Hiob hat so viel Schmerz, Leid, Enttäuschung erlebt. Hiob hat seine Kinder verloren. Hiob hatte alles von heute auf morgen verloren. Und Hiob hat gestrauchelt in seinem Glauben, aber nie von Gott abgesagt. Und Gott hat ihn da hinausgeführt, aus der Dunkelheit. Und Hiob musste erkennen, nun weiß ich, wer du wirklich bist. Und ihr Lieben, wir sind manchmal in der Dunkelheit. In unserem Leben, wie oft ist es dunkel und wir wissen nicht her, warum. Aber halte durch und sei beständig im Gebet und dann wirst du wie Hiob sagen: Ich erkannte, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Möchtest du diese Erfahrung auch mit Jesus? Ich brauche keine Hände sehen oder keinen Kopf schütteln. Denn diese Frage muss ich mir auch stellen, ihr lieben Geschwister. Wir stoßen manchmal an Grenzen, aber Gott lässt diese Grenzen zu. Gott lässt in unserem Leben viele Dinge zu. Aber denen, die Gott lieben, dienen fast alle Dinge zum Besten. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Römer 8, 28. Versteht ihr? Alle Dinge. Auch die Dinge, die wir nicht erklären können. Und ich möchte euch ermutigen als Gemeinde, und das möchte ich sagen. Ich bin heute in dieser Gemeinde gekommen mit meinen zwei Freundinnen, mit der Heike und mit der Chiara, zwei wunderbare Frauen. Wir sind in diese Gemeinde gekommen und ich bin berührt von der Liebe und von der Gastfreundschaft, die ihr als Gemeinde habt. Ihr Lieben, ihr seid eine wunderbare Gemeinde. Bin mir sicher, ihr habt sehr viel Potenzial. Eure Jugend ist jetzt nicht da, sind viele im Urlaub. Aber ihr seid eine tolle Gemeinde. Ich muss es wirklich sagen. Und ich bin ein Mensch, ich sage die Dinge nur, wenn ich sie wirklich meine. Und ich möchte, und das ist mein Wunsch, den ich habe für unsere Gemeinden, heute in einer Zeit, wo unsere Prinzipien durcheinander gerüttelt werden, innerhalb der Gemeinde, wo wir das, was wir glauben, heute hinterfragt wird. Ihr Lieben, Gott ist kein Gott, der Zweifel sät in unseren Herzen. Die Zweifel kommen vom Satan, nicht von Gott. Wenn Gott sagt, er hat in 6 Tagen Himmel und Erde geschaffen, dann dürfen wir darauf vertrauen und wir dürfen glauben, dass es 6 buchstäbliche Tage sind. Und wenn Gott sagt, dass es den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist gibt, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass es den Heiligen Geist gibt. Welche Funktion er hat und wie er in seinem Wesen ist, möchte ich euch bitten, spekuliert nicht darüber. Wir haben im Geist der Weissagung keine Erklärung dafür. Wir müssen es auch nicht wissen. Was für uns wichtig ist, dass der Heilige Geist der Tröster ist. Der Heilige Geist ist der Mittler. Es ist unwichtig, ob er eine Person ist, eine Gestalt hat. Ihr Lieben, verzetteln wir uns nicht. Wir leben in einer Zeit, wo der Geist der Gemeinden heute aufgerufen ist, der Identität Gottes treu zu bleiben. Wir sind 7. Tags-Adventisten, nicht weil wir bessere Menschen sind. Wir sind 7. Tags-Adventisten, weil wir die Wahrheit haben. Und diese Wahrheit bringt uns nicht ewiges Leben, sondern das, was wir heute leben und das, was wir authentisch ausleben. Wir haben Weisheiten, die andere Denominationen nicht haben. Versteht ihr, wir stehen in der Verantwortung, unserer Identität treu zu bleiben. Das, was heute in unseren Kirchen geschieht, ist erschreckend. Aber vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Wege ebnen. Mach deinen Glauben nicht von deinem Bruder und deiner Schwester abhängig. Mach deinen Glauben vom Wort Gottes abhängig und prüft alles, das Gute behaltet. Und liebe Gemeinde, der Satan kommt auch mit dem Wort Gottes. Das dürft ihr nicht vergessen. Und er sagt auch, prüft und das Gute behaltet. Aber ihr müsst wissen, dass er die Wahrheit und die Lüge vermischt heute und dass sich in unserer Gemeinde falsche Lehren eingeschlichen haben. Das ist nur der Anfang. Ellen White hat in einer Vision ein Schiff gesehen. Eine Woche nach dem Untergang der Titanic. Sie hat Albträume gehabt, die sie gequält haben. Sie hat ein großes Schiff gesehen. Und auf diesem Schiff waren viele Passagiere, die sehr heiter waren und getanzt haben und ausgelassen waren. Und dann sieht sie einen Eisberg. Und dieses Schiff rammt den Eisberg. Er kollidiert. Und was passiert? Dieses Schiff wird ganz heftig durcheinander geschüttelt, erschüttert. Aber wisst ihr, was sie gesehen hat? Auch wenn dieses Schiff durchgeschüttelt worden ist, heftig, dieses Schiff konnte seinen Weg vorausgehen. Warum? Dieser Eisberg hat sich in ganz, ganz viele Teile, ist er kaputt gegangen. Das ist der Antitypus für den Typus, den wir heute leben. Unsere Gemeinde wird ganz, ganz, ganz heftig erschüttert werden. Ihr Lieben, viele werden die Gemeinde verlassen. Denkt an meine Worte heute. Sie werden sich den Irrlehren anschließen, dem Geist der Dämonen. Und es wird in unseren Gemeinden eine Erschütterung geben. Ich möchte keine Angst machen. Ich möchte nur sagen, was wir heute leben. Aber das muss kommen, damit die Menschen da draußen zu uns kommen. Wir sind heute als weltweite Gemeinde nicht bereit, die Menschen draußen aufzunehmen, weil wir selber an einem Identitätsverlust leiden. Weißt du, wer du heute bist? Weißt du, warum du heute 7. Tags-Adventist bist? Nicht den Sabbat halten, nicht kein Schweinefleisch essen. Warum bist du heute in der Gemeinde? Warum bin ich Adventist? Ich komme aus einer katholischen Familie. Weil keiner die Wahrheit hat, die wir und die Erkenntnis haben, die wir haben. Keiner, ihr Lieben. Versteht ihr, warum wir Verantwortung haben? Wir haben grünes Licht. Das haben die anderen Gemeinden nicht. Die anderen Kirchen haben das nicht. Und wenn wir daran denken, was nächstes Jahr sein wird, möchte ich euch ans Herz legen, betet. Betet für unser Land, betet für unsere Gemeinden. Das Jahr 2017 wird ein ganz interessantes prophetisches Jahr. Bitte vergesst nicht, wer ihr seid und woher ihr kommt. Ich möchte mit den Worten von Hiob abschließen. Ich erkannte, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und ich ergänze laut Hiob 17, Hiob starb alt und lebenssatt. Amen. Thank you.